HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham und
Christiane Hillebrand.
Die Tage werden kürzer und kühler. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es ist einfach Herbst. Für mich gibt's kaum eine schönere Zeit, den Abend mit einer heißen Tasse Tee und einem guten Hörbuch zu verbringen. Wenn doch die Auswahl nicht immer so schwer wäre. Aber dafür haben wir ja unsere Experten, so wie Christiane Hillebrand. Heute geht es um eine Zeitreise. Es geht um Lyrik und einen Klassiker. Und für die Kleinen ist natürlich auch was mit dabei. Zum Abschluss gibt's dann auch wie immer unser Hörrätsel. Christiane Hillebrand, beginnen wir mit der Zeitreise. Das Hörbuch heißt, als die Musik in Deutschland spielte, Reise in die Bachzeit von Bruno Preissendörfer. Wir kennen den gebürtigen kleinen Ostheimer und Wahlberliner als Autor von Sachbüchern, als auch von Romanen. Seine Reisen in die deutsche Geschichte sind große Bucherfolge. Er ist in die Goethezeit gereist, in die Lutherzeit und jetzt eben in die Bachzeit. Christiane Hillebrand, als die Musik in Deutschland spielte, Reise in die Bachzeit. Eben so der Titel. Das ist wahrscheinlich wörtlich zu nehmen, oder?
Ja, das ist wirklich, wie Sie auch eben schon gesagt haben, es ist tatsächlich eine Zeitreise, die er auch hier unternimmt. Und es sind für ihn in all diesen Büchern, das sind Traumreisen, so hat er es mal formuliert. Allerdings sind es nicht nur Vergnügungsreisen, sondern er setzt sich ja immer mit der Vergangenheit auseinander, mit all den Facetten und natürlich auch mit den Schattenseiten. Also es geht um Kriege, es geht um Macht und es geht in diesem Fall eben auch um die Kraft der Musik und im aktuellen Hörbuch um die Zeit des Barock.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Hörbuch genau aufgebaut?
Also es ist eine richtig lange Reise, auf die uns Bruno Preissendörfer da mitnimmt. Johann Sebastian Bach ist der Ausgangspunkt für diese Reise, aber es geht nicht um die Musik von Bach, sondern es geht um die ganze Zeitepoche und es ist eben keine musikwissenschaftliche Abhandlung über die Komposition, sondern er hat einfach mal geguckt, wie hat Bach gelebt, wie hat er komponiert, unter welchen Bedingungen hat er komponiert und welche Bedeutung hatte das für die damalige Zeit? Und es geht auch nicht nur um Bach, sondern es geht auch um Zeitgenossen wie Händel, Telemann, Vivaldi. Und damit sind wir auch schon wieder über Deutschland hinaus. Vivaldi hat zum Beispiel in Venedig gewirkt. Also er nimmt uns mit in die Zeit des Barock und er hat verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Es gibt erstmal ein persönliches Vorwort. Da erklärt er uns zum Beispiel, warum Bach sein Lieblingskomponist ist, obwohl er in der Schule keine guten Erinnerungen an seinen Musikunterricht hatte. Dann beschäftigt er sich eben sachlich mit der Zeitepoche. Also es ist kein Roman im klassischen Sinne, sondern eben ein Sachhörbuch. Es geht um Europa, um die Fürstenhäuser, um Städte und Leute. Und da geht es zum Beispiel um Händel in London, um Telemann in Hamburg, die Gebrüder Graun in Berlin und eben Bach in Leipzig. Und zu Beginn widmet er sich einfach mal dem Begriff Barock, dieses Barockzeitalter. Er nennt es die Zeit der schrägen Perle. Und da geht es natürlich weit mehr als um die Musik.
Das Barock war schwülstig, aber auf mathematisch stringente Weise. Seine Überladenheit folgte geometrischen Prinzipien. Selbst die verspielten Wucherungen des Rokoko lebten noch vom Rationalismus, dem sie sich entwinden wollten. Weil die Aufklärer an diesen Rationalismus anknüpften, konnten sie sich mit den Fürsten des Absolutismus verbünden. Die verborgene Strategie hinter diesem Bündnis bestand darin, sich der Machthaber zu bemächtigen. Wenn wir unsere Ideen in die Köpfe der Souveräne säen, werden sie im ganzen Land Früchte tragen. Wenn der Staat berechenbar und zuverlässig funktionieren soll wie eine Uhr, so müssen wir den fürstlichen Uhrmacher entsprechend instruieren. Und wir müssen ihn dahin bringen, dass er sich, wie Gott aus seiner Schöpfung, aus seinem Staat heraushält, wenn die Uhr erst einmal aufgezogen und der Staat eingerichtet ist.
Also die Künste führten kein Eigenleben, die Musik war nie Selbstzweck. Man wollte Machthabern gefallen, die Komponisten haben für Fürstenhäuser gearbeitet, für die fürstlichen Auftraggeber. Sie haben ihren Geldgebern gehuldigt und sie haben natürlich auch Kompositionen zur Feier des Glaubens geschrieben für die Gottesdienste. Und diese Musik hören wir heute als Kunstgenuss, also Musik für den Selbstzweck. Das war damals nicht denkbar.
Wieder was gelernt. Was erfährt man denn noch beim Hören?
Also zum Beispiel, dass Bach 16.929 Minuten Musik komponiert hat. Das hat wohl mal einer ausgerechnet. Das kommt jetzt drauf an, wie schnell man spielt. Ne? Mhm. Telemann hat rund 1.800 Kantaten geschrieben, 50 Opern, 40 Passionen. Und dass man, weil er eben so viel geschrieben hat, ihm auch vorgeworfen hat, naja, es wäre ja auch immer das Gleiche. Das würde sich auch ein bisschen abnutzen, dass eben dieses Klischee über Telemann, heute denkt man darüber anders. Man erfährt viel über diese großen Komponisten, aber natürlich auch über die Zeit, in denen sie gelebt haben. Es ist eben eine geschichtliche Abhandlung, die immer wieder die Rolle der Kunst und Musik beleuchtet. Und wir hören mal ein zweites Hörbeispiel. Da geht es um August den Starken. Er inszeniert das Zeithainer Lustlager.
Als der Fürst, der Bach 1736 das begehrte Prädikat verlieh, im Jahr 1719 mit einer habsburgischen Prinzessin verheiratet worden war, hatte sein Vater unter Mithilfe des ehemaligen preußischen Zeremonienmeisters Johann von Besser ein gewaltiges Fest inszenieren lassen, einschließlich Feuerwerk und die Elbe entlangfahrenden Musikschiffen. Telemann reiste eigens nach Dresden, um die anlässlich der Feierlichkeiten im Neuen Hoftheater aufgeführten Opern und Diven wie die Durastanti und den Kastraten Senesino zu hören. Auch Händel hielt sich zu dieser Zeit in Dresden auf. Er machte dabei Senesino eine Offerte, und als im Folgejahr der Kurfürst die Operntruppe wegen dauernder Streitigkeiten entließ, brach der Kastrat nach London auf. Ob Telemann und Händel in Dresden einander begegnet sind, ist nicht dokumentiert. Aber es ist reizvoll, sich vorzustellen, wie die beiden Meister am Ufer der Elbe zwischen den Zuschauern stehen und auf die Musikschiffe warten. Zumal Händel die Aufführung mit der seiner Wassermusik auf der Themse hätte vergleichen können. Über diese hatte 1717 der preußische Gesandte in London berichtet: Der Barke des Königs folgten jene mit den Musikern, etwa 50 an der Zahl, welche alle Arten von Instrumenten spielten, so Trompete, Oboe, Fagott, Querflöte, Geige und Bass. Es waren jedoch keine Sänger dabei. Die Musik hatte der berühmte Händel, ein gebürtiger Hallenser und wichtigster Hofkomponist seiner Majestät, eigens für diesen Anlass komponiert.
Man kann sich diese Szene so richtig vorstellen,
absolut,
wie sie da am Flussufer stehen. Man erfährt im Hörbuch zum Beispiel auch von antijüdischen Ressentiments, die Anfang der 1720er Jahre den Zusammenbruch von großen Manufakturen zur Folge hatten. Also es geht um Folter, um Todesurteile und wie das Ganze mit dem Entstehen der Fürstenhäuser zusammenhängt. Also es ist wirklich ein Stück Zeitgeschichte.
Wie ist Bruno Preissendörfer vorgegangen? Wie hat er all diese Informationen zusammengetragen? Erfährt man davon was im Hörbuch?
Im Hörbuch selber nicht. Es gibt aber ein Interview, wo er darüber spricht. Und da hat er gesagt, dass er ganz viel über die Zeit erstmal liest, dass er Musik der Zeit hört, um sich einzustimmen, und dass er auch besondere historische Orte der Zeit aufsucht. Und dann mit der Zeit entsteht dann durch dieses Wirken lassen, entstehen dann die Texte in seinem Kopf, und dann geht es einfach nur darum, diese Gedanken aufzuschreiben.
Apropos Musik, Barockmusik ist zu hören auf dem Hörbuch?
Nee, Barockmusik gibt es gar nicht zu hören. Hätte ich auch erst gedacht, dass er da das ein oder andere einbaut. Es werden viele Musikstücke genannt, aber wir hören sie nicht. Das sollte man dann vielleicht entweder beim Hören oder danach nachholen, denn man wird wirklich neugierig. Also wenn man so viel über die Musik erfährt, möchte man sie auch gern hören. Und es gibt dann zum Beispiel auch Kapitel, wo er sich ganz konkret um die Musik kümmert. Es geht um Macht, Musik und Religion. Wer sitzt wo in der Kirche? Aber auch, wie kommt zum Beispiel der Klang ins Ohr? Und dazu wird der deutsche Mediziner Ernst Anton Nicolai zitiert. Und es geht nicht nur um den rein physikalischen Prozess.
Vernehme ich in der Kirche eine feierliche Symphonie, so überfällt mich ein andächtiger Schauder. Arbeitet ein starkes Instrumentenchor in die Mette, so empfinde ich eine hohe Verwunderung. Fängt das Orgelwerk stark an zu brausen und zu donnern, so entsteht eine göttliche Furcht in mir. Schließt sich denn alles mit einem freudigen Halleluja, so springt mir das Herz im Leibe.
Julian Mehle liest, und das auch rund 14 Stunden. Trägt seine Stimme über die komplette Zeit?
Also ich finde, dass seine Stimme und seine Art zu sprechen da sehr gut passen. Also er hat so einen ganz ruhigen Ton, ein angenehmes Timbre, sodass man dieser Stimme einfach sehr gut über auch einen längeren Zeitraum zuhören kann. Und ich hätte mir auch gar keinen Wechsel gewünscht. Man gewöhnt sich irgendwie so auch an diesen Klang der Stimme. Und man muss das Hörbuch auch nicht am Stück hören. Man kann sich auch immer einzelne Zeitepochen oder einzelne Themen raussuchen.
Bruno Preissendörfer, als die Musik in Deutschland spielte, gibt's auf 2 MP3-CDs, 14 Stunden lang und 46 Minuten, ist bei Argon erschienen und kostet 29,95 Euro. Kommen wir zu unserem zweiten Hörbuch heute. Angst vor Lyrik von Moritz Hürtgen. Er ist seit Anfang des Jahres Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Und wenn es um Lyrik geht, da scheint Hürtgen Bescheid zu wissen. Denn in seiner Bachelorarbeit hat er die Dichter Robert Gernhardt und Thomas Xeller verglichen. Angst vor Lyrik, Christiane Hillebrand. Geht es da tatsächlich um die Angst vor Gedichten, um die Angst vorm Reimen?
Es geht allgemein um Ängste, und diese Ängste hat Moritz Hürtgen in Reimform verfasst. Fürchtet Mörder und Ganoven, fürchtet Schlaue wie die Doven. Doch wer fürchtet, der vergisst, dass die Angst am schlimmsten frisst, wenn es Angst vor Lyrik ist. Also so lautet sein erstes Angstgedicht. Und so hat sich Moritz Hürtgen eben ganz unterschiedlichen Ängsten gewidmet und seine Gedanken dazu in Verse gepackt.
Gefällt mir schon mal sehr gut. Also nicht nur Angst vor Lyrik, um welche Ängste geht es denn dann noch?
Er hat sich von besonders schönen und fürchterlichen Ängsten heimsuchen lassen, so heißt es auf dem Cover der CD, um sie zu beschreiben, zu loben und sie wenigstens kurzzeitig in lyrische Form zu sperren. Also es sind 88 kurze und wirklich sehr kurzweilige Gedichte. Es geht also um 88 verschiedene Ängste, mit denen er sich auseinandersetzt. Da geht es um die Angst vor dem Versagen, die Angst vom Internet, vor Sex, um die Angst vor dem Haarausfall, vor Tod, vor Krebs, vor dem ersten Kuss oder auch einfach um die Angst vor Gespenstern.
Sie kommen niemals schon zur Geisterstunde. Um 12 schläft heutzutage keine Sau. Da macht dein alter Nachbar noch die Runde mit seinem Hund und der macht fröhlich Wau. Um 4 jedoch, da geht kein Köter kacken. Nur du wirst wach und musst mal pinkeln gehen. Auf halbem Weg streift kalt was deine Hacken. Du schrickst herum und kannst Gespenster sehen. Sie tanzen stumm in bleichen Leichenhemden, aus toten Augen starrend um dein Bett. Dass du dich einnässt, merkst du mit Befremden. Du stolperst nasskalt bibbernd aufs Klosett, schließt drin die Tür und prüfst dreimal den Riegel, blickst auf und siehst sie hinter dir im Spiegel.
Ja, die Angst vor Gespenstern. Oder wie wär's mit der Angst vorm Fliegen?
Nach Kontrolle
in die volle
Röhre mit den vielen Plätzen.
Dort mit Grauen
Zeug verstauen
und sich auf sein Plätzchen setzen.
Ewig warten,
endlich starten.
Niemand zieht noch eine Miene.
Draußen Regen,
nicht bewegen.
Kräftig wummert die Turbine.
Bald ein Knallen,
Kreisch, wir fallen.
Durch das Fenster schlagen Flammen.
Beten, büßen,
Liebste grüßen.
Schnurstracks in den Boden rammen.
Ich hoffe, es hat uns jetzt nicht niemand zugehört, der wirklich Angst vorm Fliegen hat.
Also ich bin jetzt schon ein großer Fan. Das
sind Ängste, die vielleicht jeder kennt. Moritz Hürtgen beschreibt auch die Angst vor dem Vater oder wie hier der Mutter. Und da wird es noch ein bisschen skurriler.
Angst vor Mutter.
Mutter, als ich vor dem Sarg weinte, du sollst wiederkommen, hast du mich, sei mir nicht gram, leider viel zu ernst genommen. Mutter, schrei doch nicht so arg. Ja, ich werd dich immer lieben. Warum bist du, ich, infam, nicht im Totenreich geblieben? Mutter, tut mir leid, du riechst. Nein, du wirst nie mehr genesen. Bitte, so begreife doch, du bist tot und am Verwesen. Wie du hier als Zombie kriechst, untot bist du, ungelogen. Huch, wer klopft? Sag, hast du noch Vater aus dem Grab gezogen?
Ja, das ist schon ein bisschen makaber, ein bisschen skurriler.
Definitiv. Wir haben es in den letzten beiden Ausschnitten schon gehört. Es sind zwei Sprecher, die die Gedichte nicht nacheinander lesen, sondern auch miteinander.
Ja, und das macht es noch kurzweiliger, ne? Also als die kurzen Geschichten ohnehin schon sind.
Wer sind die Sprecher?
Das sind Bjarne Mädel und Katharina Marie Schubert. Bjarne Mädel hat Schauspiel gelernt, der hat zum Beispiel die Rolle des Ernie in der Serie Stromberg gespielt und wurde dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Dann hat er 6 Jahre lang bis 2018 die Titelrolle in der Tatortreiniger verkörpert und dafür den Grimme-Preis bekommen. Katharina Marie Schubert hat ebenfalls Schauspiel studiert. Sie hat dann Engagements gehabt am Wiener Burgtheater, dem Münchner Kammerspielen und dem Deutschen Theater Berlin. Und neben ihrer Arbeit im Theater ist sie auch in Film und Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel im Kinofilm Ein Geschenk der Götter, da war sie als beste Hauptdarstellerin für den Deutschen Filmpreis nominiert. Also diese beiden lesen die Gedichte teilweise, wie sie es auch gesagt haben, gemeinsam. Also der Wechsel der Stimmen innerhalb der Gedichte ist ganz bewusst genutzt als Stilelement. Und teilweise entspinnen sich da auch kurze Dialoge und das finde ich dramaturgisch auch sehr gut gemacht.
Und es gibt auch kurze Musik zwischendrin.
Ja, haben wir eben gehört, ja. Ne? Ebenso skurril wie die Gedichte teilweise, wie die Texte. Das ist, sagen wir mal, so absurde Gespenstermusik. Auch ein bisschen unheimlich. Das ist eine Klanginstallation von Peter Emich. Er hat neue Kompositionstechniken an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg studiert und seine Schwerpunkte sind eben solche Klanginstallationen oder elektroakustische Klangtechniken.
Kommen wir mal insgesamt zum Fazit. Wie gefällt Ihnen das Hörbuch?
Ich glaube, das hat man schon gehört. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gehört. Man kann sich natürlich über so manche Inhalte streiten und an ihnen reiben, aber das ist ja auch genau so gewollt. Ich habe es gern gehört. Es ist kurzweilig, witzig, bissig, auch in vielen Gedichten. Und dann natürlich alle Gedichte kaum länger als eine Minute. Das sind so kleine Gedankensplitter. Und ich finde auch gut, dass es diese beiden Sprecher gibt, die teilweise stimmlich so dicht miteinander verwoben sind. Das ist wie so eine Komposition aufgebaut und da passt dann die Musik dann auch nochmal gut rein in diese Komposition. Also ich kann dieses Hörbuch nur empfehlen und schließe mit einem letzten Gedicht, mit dem Angst vor dem Ende.
Angst vor dem Ende.
Lass sie das Lied vom Ende singen.
Ein Schlag ans Glöckchen, horch.
Das Klingen wird leiser, doch hört's jemals auf?
Trifft dich der Schlag, gehst du gleich drauf.
Die alte Mär von den zwei Enden.
Der Wurst liest du in Märchenbänden.
Doch stell dir vor, o Menschenkind,
dass Würste endlos endlich sind.
Die Forschung sagt, das All wird sterben.
Und schweigt zur Frage nach den Erben des Urvermögens.
Kraft und Licht.
All dies soll dich nur wenig sorgen.
Heut bist du noch und gut ist's morgen.
Hinauszögern ist dabei schlicht
unmöglich. Füg dich, fürchte nicht.
Moritz Hürtgen, Angst vor Lyrik. Eine CD, fast eine Stunde lang für 16 Euro, ist bei Speak Low erschienen. Hier ist die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt beschäftigen wir uns mit einem Klassiker, nämlich mit den Birnen von Ribbeck. Das Hörbuch ist von Friedrich Christian Delius, der 2011 den Georg-Büchner-Preis erhielt. Delius schrieb die Erzählung Die Birnen von Ribbeck bereits 1991. Die Erzählung ist jetzt erst im Argon Verlag als Hörbuch erschienen, mit Christian Brückner als Sprecher. Warum erst knapp 30 Jahre nach Erscheinen des Buches?
Ja, es geht um den Fall der Mauer und die Zeit unmittelbar danach. Und da der Fall der Mauer jetzt genau 30 Jahre her ist, hat das durchaus einen aktuellen Hintergrund. Auch sich nochmal mit dieser Zeit zu beschäftigen, sie in Erinnerung zu rufen. Es ist eben auch ein Stück Zeitgeschichte und von daher auch immer wieder Anlass, dieses Thema zu bearbeiten.
Die Birnen von Ribbeck, da denkt man natürlich sofort an die berühmte Ballade von Theodor Fontane. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Machen Sie weiter.
Kann ich leider nicht ganz auswendig, obwohl ich es auch mal lernen musste. Aber diese Ballade ist auch dem Hörbuch vorangestellt, wer sie noch mal lernen möchte. Sie spielt auch eine wichtige Rolle für die Erzählung, denn die Geschichte spielt in Ribbeck, in einem kleinen Dorf, etwa 40 Kilometer von Berlin entfernt. Und diese Ballade hat ja diesen Ort berühmt gemacht. Der Sage nach soll dort Herr von Ribbeck gelebt haben, die Kinder mit Birnen von seinem Birnbaum versorgt haben und dann ist später auf seinem Grab auch ein Birnbaum gewachsen. Früher konnte man über die Fernstraße 5 durch den Ort fahren, aber man durfte nicht anhalten. Und erst nach dem Mauerfall war das dann erlaubt und so kam auch Friedrich Christian Delius kurz nach der Wende nach Ribbeck in einen, wie er es im Booklet beschreibt, sehr trostlosen Ort.
Um was geht's denn in der Erzählung?
Es geht um die Westler, die kurz nach dem Mauerfall in Ribbeck einfallen. Sie kommen, um ein Fest zu feiern, um einen Birnbaum zu pflanzen, ohne Rücksicht zu nehmen auf die dort lebenden Einwohner. Und wir hören mal rein in diese Szene. Es spricht Christian Brückner.
Als sie anrückten von Osten aus dem westlichen Berlin mit 3 Omnibussen und rot und weiß und blau lackierten Autos, aus denen Musik hämmerte, lauter als die starken Motoren und mit den breitachsigen herrischen Fahrzeugen das Dorf besetzten, wie es seit den russischen Panzern, dem Luftwaffengebell und den Ribbeckschen Jagdfesten nicht mehr besetzt war, 50 oder 60 glänzende, frisch gewaschene Autos auf den 3 Straßen, und ausstiegen wie Millionäre mit Hallo und Fotoapparaten und Sonnenschirmen und zuerst die Kinder, dann uns nach und nach aus Stuben und Gärten lockten und Bier und Fassbrause, Birnen, Schnaps, Würstchen und Luftballons, Kugelschreiber und Erbsensuppe verschenkten und einen Tanz machten um einen jungen Birnbaum, den sie mitgebracht hatten, und nach einer kurzen Rede, die der Bürgermeister wie gewohnt mit schafsäugigem Nicken begleitete, in den Vorgarten des alten Pflegeheims, das früher das Schloss war, einpflanzten und dabei mehr auf die Videokameras als auf den Baum schielten und sich selber Beifall klatschten und uns auf die Schultern hieben, als hätten sie ein großes Spiel gewonnen oder ihre Fahne in erobertes Gebiet gesteckt und lauter wurden, Bierbecher herumreichten und uns Birnengeist probieren ließen und schnell ihr sagten und du?
Ja, Sie bringen alles mit, machen sich breit, laden zum Feiern ein und geschildert wird das Ganze aus der Sicht eines Bauern, der aus der Ich-Perspektive erzählt und teilweise aber auch das kollektive Ich verwendet, also stellvertretend für das Volk spricht, für die Ostler. Und der teilweise sehr sprunghaft erzählt, unzusammenhängend. Also er baut auch Erlebnisse aus der Vergangenheit mit ein, er kritisiert politische Zustände und er erzählt frei heraus, mal ganz traurig, mal wütend und auch mal sehr kritisch.
Nun lasst mich mal meckern, das muss man doch sagen dürfen. Ich lass mir nicht mehr die Schnauze. 40 Jahre lang habe ich die Schnauze gehalten und soll ich ausgerechnet jetzt dumm dastehen wie die Kühe und brüllen oder das Maul hängen lassen und wieder keulen, was ich geschluckt habe all die Jahre und jetzt schlucke, was die geschniegelten Herren im Fernsehen vorkauen, die Weisheit zwischen Mark und Markt. Soll ich nur abwarten und nicken? Lieber sag ich doch, was mir nicht passt, auch wenn ihr mich für bescheuert und undankbar haltet. Ich bin der, der am meisten quatscht, hier gebe ich ja zu. Aber ihr könnt mir trotzdem zuhören, verdammt. Sogar euch haben wir mit unserem Gemüse beliefert und nun ist unseren Leuten auf einmal nichts mehr kernig und farbig und saftig genug. Und wir sehen zu, wie eure Produkte hier reibungslos einfließen. Und da verstehe ich nun gar nichts mehr. Das haben Sie im Fernsehen erklärt, dass wir für den Export jeder Ladung Gemüse an euch eine Genehmigung eures Ministers brauchen, weil die EG nicht zulässt, dass preiswertere Produkte auf eurem übervollen Markt landen. Und wir sehen zu, wie die Blöden, wie staatliche Schutzbestimmungen für unsere Produkte abgeschafft werden. Da komme ich nun gar nicht mehr mit. Von Tag zu Tag mehr werden unsere Märkte und Regale geöffnet für die Produkte von drüben und bei uns alles Sense. Erklär mir das mal. Muss man denn, wenn man den Staat schlachtet, gleich die ganze Wirtschaft notschlachten?
Er beschreibt. Ich würde fast sagen, er klagt an. Mhm. Er lässt alles nochmal Revue passieren, dieser Bauer. Mhm. Wie wahr ist denn diese Geschichte und was davon ist frei erfunden?
Also Delius hat diesen Bauern tatsächlich getroffen bei seiner Reise nach Ribbeck, Manfred Klawitter. Und dieser Bauer aus Ribbeck hat ihm also ganz viel Input geliefert, weil er genau so, wie wir es eben gehört haben, auch ohne Punkt und Komma quasi redet und erzählt hat. Und Delius hat das aufgeschrieben. Der Bauer beobachtet die Szenerie, er macht sich Gedanken. Und Delius hat dazu noch weitere Personen aus Ribbeck befragt und diese Informationen dann noch mit einem gebaut, aber erzählt werden all diese Gedanken und Informationen immer aus der Sicht dieser einen Person. Und es gibt übrigens eine Leitlinie, die dem ganzen Projekt sozusagen vorangestellt ist, ein Zitat von Klawitter: Die Einheit muss her, weil alles keinen Zweck hat. Genauso hat er das gesagt und Delius schreibt so schön, es sei eben eine wunderbar widersprüchliche Leitlinie. Die Frage bleibt natürlich, meint er tatsächlich, weil alles keinen Zweck hat oder weil alles andere keinen Zweck hat. Und das bleibt wunderbar offen.
Wir haben hier Christian Brückner gehört. Der liest sehr temporeich, sehr eindringlich. Ich finde auch teilweise fast getrieben.
Ja, und das liegt eben auch an der Erzählweise von Delius in dieser Erzählung. Knapp 80 Seiten lang ist sie. Sie besteht nur aus einem einzigen Satz. Deswegen war es auch so schwierig, einen Schlusspunkt in den Tönen zu. Man hat es im ersten Ton gehört, der war quasi abgeschnitten. Aber er redet eigentlich so ohne Punkt und Komma durch. Und angelehnt an die Erzählweise des Bauern, der in einem Fort erzählt. Und das, glaube ich, ist auch sicherlich nicht einfach zu sprechen, da Akzente zu setzen und Pausen zu setzen, genau da, wo sie hingehören. Und ansonsten eben in diesem Erzählfluss zu bleiben. Und das schafft Christian Brückner ganz hervorragend. Und sein markantes Timbre passt auch ganz wunderbar zu diesem Text. Da kommt diese Wut und diese Ohnmacht für mich auch sehr glaubhaft zum Ausdruck.
Ich höre es Ihnen eigentlich schon an. Empfehlenswert, ne?
Ja, es ist zumindest auch für all diejenigen empfehlenswert, die sich mit diesem Thema gern nochmal auseinandersetzen möchten. Mit dem Mauerfall und mit den Problemen, die damit verbunden waren und bis heute natürlich auch noch nicht komplett ausgeräumt sind. Das ist ein Stück Zeitgeschichte und interessanterweise zeichnet Delius in dieser Erzählung ein Bild von der Zukunft des Dorfes. Denn das ist ja schon 30 Jahre alt und diese Zukunft ist tatsächlich eingetreten. Zum Beispiel auch, dass diese Ribbeck-Birne dann vermarktet wurde. Und das ist tatsächlich passiert und dann so eindrücklich gelesen von Christian Brückner. Allerdings kann es passieren beim Hören, dass man selber dann in so eine getriebene Stimmung kommt. Aber das gehört dann eben auch dazu.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Friedrich Christian Delius, Die Birnen von Ribbeck. 2 CDs, 2 Stunden, ist bei Argon Edition Palando erschienen und kostet 19,95 Euro. In der Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu unserem Kinderhörbuch von Kinderbuchautorin Catalina Brause. Die Bartfrau ist ein merkwürdiger Titel für ein Kinderhörbuch. Christiane Hillebrand, wer ist denn diese Bartfrau?
Also, sie ist riesig groß, sie hat eine ölige Stimme, sie trägt eine Kaninchenfellmütze und wie der Name schon sagt, trägt sie einen Bart. Auf dem Cover der CD sieht man ein Bild, so wie sie im Buch auch beschrieben wird. Und dazu trinkt sie auch noch Whisky und das nicht wenig. Und alle fürchten sich vor ihr. Man sagt, die Bartfrau habe einen Jungen verschwinden lassen und die Bartfrau werde immer dann gerufen, wenn Kinder nicht artig waren oder auch schlecht in der Schule sind. Ein Junge namens Jack ist angeblich verschwunden, den hat die Bartfrau mitgenommen, also so erzählt man sich.
Also für ein Kinderhörbuch finde ich ziemlich gruselig, wenn ich ehrlich bin. Ist sie denn auch die Hauptperson, also die Protagonistin?
Nein, das ist ein ganz normaler Junge, ist die Hauptperson. Jonathan heißt er, ist fast 10 Jahre alt, wohnt mit seinen Eltern, den Schrecksters, in einem Haus in der kleinen Stadt Mumpitz. Er hat den kleinen Hamster namens Speedy, der sein bester Freund ist und auch eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt. Und die Eltern sind leider nicht zufrieden mit ihm. Sie wollen nämlich keinen normalen Jungen haben, sondern sie wollen ein Wunderkind. Und jetzt hat es gerade wieder Zeugnisse gegeben und Jonathan hat große Angst, nach Hause zu kommen. Und da hören wir mal einen ersten Ausschnitt. Es liest Katharina Thalbach.
Das rote Backsteinhaus bebte. Jonathan stand zitternd im Wohnzimmer. »Miserabel«, schrie Herr Schreckster. »Hundsmiserabel«, kreischte Frau Schreckster. »Nein, meine Liebe, das ist das hundsmiserabelste Zeugnis, was ich jemals gesehen habe«, korrigierte sie ihr Mann. Frau Schreckster sah aus, als hätte sie eine Kakerlake im Mund. Im Kinderzimmer presste Speedy die rosa Pfötchen auf die Ohren. Tausendmal hatten sie das schon zu Jonathan gesagt. Sicher kam jetzt wieder diese Sache mit dem Pumpen. Speedy spitzte die Ohren und wirklich, da war es. Frau Schreckster kreischte ja laut genug. Und das bei dem Geld, das wir in ihn hineinpumpen, die Kurse Astrophysik 1 und 2, frühgotisch for fun, Geiz und Gier Teil 38 nicht zu vergessen, fügte Herr Schreckster hinzu, Fechten, Tiefgaragenbau, Marathonboy oder Komponieren für Kosmopoliten, ha, zum Quieken, so hat er gemacht, Frau Schreckster tat, als hielte sie sich eine Tröte vor den Mund. Dabei stapfte sie durch das Zimmer. So was von unmusikalisch. Jonathan senkte den Kopf. Er hatte den Song eigentlich klasse gefunden. Immerhin hatte er ihn sich selbst ausgedacht.
Ja, keine schöne Situation für Jonathan.
Das tut mir richtig weh.
Ja, die Eltern fordern den Jungen und wollen ihn fördern mit zusätzlichem Unterricht, aber es fruchtet nicht. Jonathan bleibt eben durchschnittlich. Er leidet unter der Situation sehr. Er möchte natürlich auch, dass seine Eltern mal stolz auf ihn sind. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die Eltern rufen tatsächlich die Bartfrau und das funktioniert so. In jedem Haus in Mumpitz steht ein schwarzes Telefon mit einer Wählscheibe. Und wenn man diese Wählscheibe bedient, dann landet man direkt bei der Bartfrau.
Srrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Frau Schreckster presste den Telefonhörer an das Ohr. »Spreche ich mit der Bartfrau?« Sie lauschte und lauschte und lauschte. Eine Ewigkeit lauschte sie. »Aha«, sagte Frau Schreckster schließlich. Langsam legte sie den Hörer auf. Jonathan erschrak. Ihr Gesicht war sturmtrupplerweiß. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Frau Schreckster schluckte. »Sie ist schon da«, sagt sie. Dann machte es zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz hatten sich Jonathans Augen an die Finsternis gewöhnt. »Papa«, rief Jonathan, »sieh doch!« Vor dem Kamin bewegte sich etwas. Ein Umriss, eine schwarze Kreatur. Sie krümmte sich. »Verdammt!« knurrte die Kreatur mit einer Stimme, die nach Benzin und Herrenschokolade klang. »Kruzifuzzi!«
Tja, da war dann die Bartfrau tatsächlich da.
Ist die Angst von uns und vor allem die von Jonathan denn begründet?
Also, die Bartfrau sieht zwar sehr merkwürdig aus und es war jetzt ja wirklich sehr gruselig gelesen, auch
absolut,
von Katharina
ja.
Thalbach. Und dann steht sie da mit ihrer Kaninchenfellmütze, riesig groß und mit dem Bart im Gesicht. Aber, wie sich dann rausstellt, die Bartfrau ist nicht gekommen, um Jonathan zu bestrafen, sondern sie ist gekommen, um die Eltern umzuerziehen. Sie übernimmt den Haushalt, beginnt mit der Optimierung der Eltern, so heißt dieses Wort. Und so haben sich die Eltern das natürlich nicht vorgestellt, aber das ist ein weiter Weg und es geht auch noch einiges schief. Das möchte ich natürlich jetzt noch nicht verraten, was da noch so alles passiert. Auf jeden Fall beginnt für Jonathan ein völlig neues Leben.
Katharina Thalbach liest, bekannte Stimme, spielt in Filmen und auf der Bühne. Und sie hat natürlich eine sehr markante Stimme. Wie gefällt sie Ihnen hier?
Also wir haben ja beide sehr gebannt zugehört. Sie hat natürlich diese Fähigkeit, auch diese Spannung zu erzeugen. Sie hat diese tiefe, dunkle Stimme. Da wird es auch richtig unheimlich an manchen Stellen. Sie hat auch diesen Märchenerzählton, das passt natürlich wunderbar. Teilweise war es mir ein bisschen zu übertrieben gelesen. Also die hohen Stimmen passen auch nicht ganz so gut zu ihr. Und ich habe manchmal Probleme gehabt, den Jungen und die Mutter auseinanderzuhalten. Mhm. Aber im Grunde hat sie diesen Spagat von Speedy über den Vater und eben die Bartfrau ganz gut hinbekommen, dass man eben auch gut folgen kann. Und manchmal klingt sie sehr, sehr bedrohlich, wenn sie die Bartfrau spricht, aber im Endeffekt ist es ja eine ganz nette.
Wie hat Ihnen das Hörbuch insgesamt gefallen?
Ich habe mich mit der Geschichte am Anfang ein bisschen schwer getan. Also es heißt zum Beispiel auch, nach Hause gehen ist nicht immer gut. Es kommt eben auf das Zuhause an. Es gibt diese bösen Eltern. Das erinnert so ein bisschen an die alten Märchen.
Ja.
Die Eltern, die das Kind überhaupt nicht wahrnehmen. Und die Bartfrau ist schon eine sehr merkwürdige Kreatur. Ein bisschen konstruiert von der Geschichte her, fand ich es. Wenn man diesen skurrilen Humor mag, dann ist es sicherlich empfehlenswert. Und es ist aber auf jeden Fall auch eine Mutmachgeschichte. Denn es kommt nicht, das ist das Fazit des Buches, nicht darauf an, perfekt zu sein, ein Wunderkind zu sein, sondern es ist eben ganz in Ordnung, ein ganz normales Kind, ein ganz normaler Junge zu sein oder eben auch ein ganz normales Mädchen. Und von daher sicherlich empfehlenswert, nicht nur für Kinder ab 8 Jahren, sondern auch für so manche Eltern.
Die Bartfrau von Katharina Brause. 2 CDs, 2 Stunden und 38 Minuten, ist für 13 € zu haben und ist bei Oettinger erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Nicole Abraham und
Christiane Hillebrand.